Ich lese den Text, den Rainer Wörz der Bibelarbeit zugrunde gelegt hat, und lese aus dem Matthäusevangelium, dem Kapitel 24, ab dem Vers 1 bis zum Vers 8. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist doch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wir wollen miteinander beten. Ja, lieber Vater Jesus Christus, ich möchte jetzt Dank sagen für die gemeinsame Zeit, die wir heute Abend hier haben dürfen in der Bibelstunde, und ja, dass dein Wort in unserer Mitte ist und dass du uns in deinem Wort begegnen möchtest und auch das, was wir jetzt hören. Herr, ja, und wir haben einen Text gelesen und gehört, der eine große Tragweite hat, und ja, wenn wir uns das so durch den Kopf gehen lassen, dann mag das vielleicht den einen oder anderen von uns erschrecken und die Frage kommen, wo bleiben wir denn? Und gleichzeitig haben wir vorhin die Losung gelesen, in der es um Güte und Barmherzigkeit geht, ja, die wir leben sollen. Und ja, dann relativiert sich auch vieles wieder. Herr, und ich bitte dich immer wieder, dass diese Güte und Barmherzigkeit auch unter uns immer wieder neu wachsen darf. Herr, ich danke dir jetzt, dass wir zusammen sein dürfen. Bitte ich für die, die nicht da sein können, für alle, die jetzt krank sind, alt und deswegen nicht kommen können, die vielleicht auf der letzten Wegstrecke sind, um deinen Segen möchte ich bitten. Und ja, möchte ich bitten auch für die, die vielleicht Mühe haben im Leben und beschwert sind, dass du sie erquickst. Auch heute Abend mit dem Wort, was wir jetzt hören, möchte ich bitten, für Rainer Wörz, dass du ihn segnest und ja, dass du uns auch segnest im Hören. Amen.
Wehen können ja unter Umständen sehr schmerzhaft sein. Und sie haben es ja auch mit der gefallenen Welt zu tun, denn das ist eine Folge des Gerichts, das Gott beim Sündenfall angeordnet hat. Da heißt es ja in Genesis 3, Vers 16, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Aber Wehen sind nicht nur ein Zeichen der gefallenen Welt, sondern sind auch Zeichen des werdenden Lebens, des Geburtsvorgangs, des Ziel der Geburt. Und so haben es die Wehen der Endzeit auch mit einer Geburt zu tun. Nicht nur mit gerichtsmäßigen Katastrophen, sondern mit der nationalen Geburt, der geistlichen Geburt eines ganzen Volkes, des Volkes Israel, das dann im Reich Gottes endlich gemäß seiner Bestimmung wirken kann. Paulus ist es übrigens, der noch einen viel größeren Geburtsvorgang und Wehen in viel größerem Umfang anspricht. In Römer 8 spricht er davon, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt. Da heißt es, Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, naja, da ist Apostel Paulus sehr mutig, wenn er jetzt sagt, wir wissen. Also zumindest er und einige haben das gewusst, ob die Gemeinde das heute so klar immer sieht. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und in Geburtswehen zusammenliegt bis jetzt. Und auch sie wird geboren werden, hinein ins Licht. Und es wird dann der Zeitpunkt sein, wenn die Regierungserklärung des Herrn im neuen Himmel, neue Erde, auf dem Thron Gottes in Offenbarung 21, Vers 5, voll umgesetzt ist. Siehe, ich mache alles neu. Aber jetzt zurück zu den Anfang der Geburtswehen in der Endzeit für das Volk Israel. Wir haben ja begonnen, und ich muss ein bisschen wiederholen, und das ist für die, die vielleicht die letzten paar Mal aufmerksam zugehört haben, etwas lästig, dass ich das jetzt wiederholen werde, aber wir haben ja eine ganze Reihe, die jetzt gerade mal eben mit einsteigen, Und die, die es jetzt so noch präsent haben vom letzten und vorletzten Mal, die können ja mal prüfen, wie viel sie wirklich noch wissen. Wir haben ja schon gesehen, die letzte Woche Jesu hat es in sich, die letzte irdische Lebenswoche. Und sie war so ereignisreich. Und es ist interessant, wie auch der Apostel Petrus, der ja wahrscheinlich der Spiritus Rector hinter dem, vom Heiligen Geist mal abgesehen, hinter Markus Evangelium ist, es geführt hat bei der Niederschrift, dass sozusagen zum Lebensende hin immer mehr und immer detaillierter beschrieben wird, die Sache immer dichter wird. Und so haben wir einen unheimlich dichten Bericht, nicht nur im Markus-Evangelium, aber da speziell von der letzten Woche des Lebens Jesu und dann vor allem auch von den letzten Tagen. Und diese letzte Woche hat es in sich, am Dienstag der letzten irdischen Lebenswoche unseres Herrn hält Jesus seine Endzeitrede. Gerade am Sonntag ist er noch eingezogen, Palmsonntag hat erfüllt, was in Sacharja steht, auf einem Eselsfüllen wird er einreiten, am Freitag wird er gekreuzigt werden, Karfreitag, wenn wir es mal mit unseren Begriffen sagen, und am Sonntag schon auferstehen. Unheimlich dicht. Von Sonntag bis Sonntag und am Dienstag hält er dann diese Endzeitrede. Und wir haben schon gesehen, es war ihm unheimlich wichtig, gerade diese Information der werdenden Gemeinde und auch seinem Volk noch zu geben. Wir haben weiter beachtet, dass die Jünger eigentlich eine Doppelfrage stellen. Wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen zeigen uns das an? Ein Fragebereich, der andere Fragebereich. Wann ist das Ende dieses Zeitalters und deiner Herrlichkeitsgegenwart, Parousia muss hier nicht mit Ankunft oder Wiederkunft, sondern Herrlichkeitsgegenwart da und welche Zeichen zeigen uns das an? Und es ist wichtig, dieses Eingangstor der Endzeitrede, die uns ja alle drei Synoptiker berichten, richtig zu nehmen. Wir müssen also immer fragen, bezieht sich das, was Jesus sagt, auf das erste Jahrhundert? Wir haben gesagt, die Endzeit im ersten Jahrhundert. Oder bezieht es sich auf die Endzeit unmittelbar vor seiner Wiederkunft mithin auch auf unsere Zeit? Und dann haben wir uns viel Zeit genommen und haben uns einmal die Endzeit im ersten Jahrhundert angeschaut. Und wir haben gesehen, der Herr nennt da endliche Zeichen, die alle erfüllt sind. Ich will sie noch ganz kurz erfüllt wurden. Ich will sie noch einmal ganz kurz nennen. Der Herr sagt, sie werden euch an Synagogen überliefern. Das ist eindeutig eine jüdische Verfolgung, haben wir festgestellt. Und es erfüllt, man muss ja eigentlich nur im Neuen Testament weiterlesen, dann kommt die Apostelgeschichte. Und da wird ja schon 4-12 wird das ausführlich geschildert. Verfolgung von Seiten des jüdischen Volkes in der Provinz Judäa, der Judenchristen. Also erfüllt. Dann heißt es weiter, sie werden euch vor Könige und Statthalter führen. Da haben wir gesehen, Paulus vor Felix und Festus. Wir haben gesehen, wie er vom König Agrippa stand und wie angekündigt wurde, er wird auch vor dem Kaiser, vor dem König der Könige der damaligen Zeit Nero stehen. Das war dann im Jahr 62. Können wir bei der zweiten Voraussetzung, beim zweiten Zeichen, das der Herr nennt, ehe das Ende im ersten Jahrhundert kommt, ebenfalls einen Haken machen. Und dann nennt er noch eine dritte Sache, und da sind wir letztes Mal dann mehr oder weniger stehen geblieben. Wenn ihr Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, die Verwüstung ist nahe. Warum beachtet, wie 68 im Zuge des jüdisch-römischen Krieges, 66 bis 73, wie 68, nachdem die römischen Legionen siegkraft waren in Galiläa, sie eben die Jordanebene heruntergezogen sind, die Jordansenke, wie sie an Qumran vorbeigezogen sind, wie sie dort alles platt gemacht haben, wie sie dann Jerusalem umschlossen haben. 68. Und das war das Zeichen. Die drei Dinge mussten erfüllt sein. Dann musste, und so real war das für die judenchristliche Gemeinde, jetzt müssen wir raus aus der Stadt. Aber das war nicht so einfach möglich, denn sie waren ja umschlossen. Und dann hat Gott sozusagen, und das finde ich immer so faszinierend, die ganze Weltgeschichte abgestellt, damit das erfüllt wird, was er seiner Gemeinde der damaligen Zeit zugesagt hat. Wir haben beachtet, dann ist Cäsar Nero gestorben, er hat Selbstmord verübt, das Vierkaiserjahr kam, Vespasian, der leitende General dieses Feldzugs des jüdisch-römischen Krieges, noch von Nero eingesetzt, eilt nach Jerusalem, eilt nach Rom, er wird schon in Judäa zum neuen Kaiser ausgerufen, wird es dann auch tatsächlich. Und so löst sich noch einmal die Umschließung Jerusalems vom Herbst 68 bis zum Frühjahr 70. Und das nutzten die Judenchristen genau, um aus der Stadt zu fliehen. Und jetzt wird es interessant, wenn man die Quellen mal anschaut, dann haben die Nicht-Jesus-Gläubigen, aber frommen, gläubigen Juden, aber nicht Jesusgläubigen, die haben das genau falsch verstanden. Viele haben gesagt, das ist ein Zeichen Gottes und andere Dinge. Das ist ein Zeichen Gottes. Nie wird der Herr seinen Tempel, seine heilige Stadt, den Heiden preisgeben. Bald werden die messianischen Zeiten kommen. Bald kommt die eschatologische Endzeitschlacht. Und sie sind genau in die Stadt hineingeflohen. Auch wegen des Passafestes im Frühjahr 70. Und so, Flavius Josephus übertreibt zwar wahrscheinlich ein bisschen mit den Zahlen, aber es war eine ungeheure Zahl dann in dieser Stadt, als sie im Frühjahr 70, in dem Fall jetzt vom Sohn von Vespasian Titus, der den Feldzug zu Ende bringen sollte, völlig umschlossen wurde. Und das führte ja dann zur totalen Katastrophe. Während die Judenchristen nach Pella ins Ostjordanland geflohen sind, bewahrt blieben und dann nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels wieder zurückkommen konnten. Wir lesen nochmal Lukas 21, Vers 22, da, ich sage das ein bisschen summarisch, denn dies sind Tage der Rache, der Herr spricht von großer Not, vom Zorn in Vers 24, sie werden durch Schwert fallen, weggeführt unter alle Nationen und Jerusalem wird von den Nationen zertreten, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Achtung, die Zeiten der Nationen haben damals nicht begonnen. Das war schon seit der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Aber sie gehen weiter, auch über diesen jüdisch-römischen Krieg hinaus und die erste Welle der Diaspora, bis eben der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also es ist interessant, beim ersten Kommen Jesu in Niedrigkeit wird Israel durch seine Ablehnung des Messias gerichtsmäßig zerstreut unter alle Völker. Beim zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit sammelt der Herr zuvor sein Volk aus allen Völkern und aus allen Ländern. Und dann am Ende, wir haben ja vom Geburtsvorgang gesprochen, am Ende wird geboren. Am Ende werden sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Also die Erstzeit im ersten Jahrhundert ist sehr interessant. Ich habe ja mal darüber geschrieben, aber eigentlich bis auf einen kleinen Aufsatz nie veröffentlicht. Und es ist erstaunlich, wie viele Parallelen es gibt und wie Gott quasi die ganze Geschichte nur einen riesigen Bogen machen lassen hat, oder einen Kreis, kann man nicht sagen, einen riesigen Kreis machen lassen hat und wir heute im 20., 21. Jahrhundert wieder im ersten Jahrhundert, was die geistig-religiösen Gegebenheiten betrifft, angelangt sind, nur eben globaler und technisierter. Wie lange hat denn die Endzeit im ersten Jahrhundert gedauert? Ja gut, man kann sagen, von der Geburt Jesu, also vielleicht 4, 5 oder 7 vor Christus, bis zur endgültigen Zerstreuung im Bar Kochba-Aufstand 135. Wir haben nämlich noch mindestens 2 weitere, manche sagen auch nur einen weiteren großen jüdisch-römischen Krieg. Also den ersten haben wir jetzt schon erwähnt, war 66, 1 bis 70, da war die Sache schon erledigt, aber es gab noch Widerstandsnester. Und ich weiß nicht, ob ihr auf Masada jetzt bei eurer Reise wart, war der nicht, aber viele von Ihnen kennen die Bilder oder waren schon dort. Da war so ein Widerstandsnest, ein militärisch unbedeutend, aber die Römer schäumten vor Wut über die Juden, die es gewagt haben, das Imperium herauszufordern. Und so musste auch diese 960 oder 62 Menschen, die sich da oben verschanzt haben, auf Masada, die wollten sie eben auch noch herunterholen und das war eine ungeheure Sache. Und Sie wissen ja, wie es geendet hat, dass die sich lieber umgebracht haben, bis auf eine Frau und 2, 3 Kinder sind alle umgekommen und das hat die Römer auch unheimlich beeindruckt. Deswegen sagt man jüdisch-römischer Krieg 66 bis 73, Fall Masadas. Dann haben wir einen Aufstand der Juden, 115 bis 117, das war aber das Diaspora-Judentum, das war nicht in Judäa, manche sagen, das ist der zweite jüdisch-römische Krieg. Es hat vor allem Alexandria in Ägypten getroffen und so weiter. Und dann haben wir aber vor allem den Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135. Und Bar Kochba-Aufstand, der hat dann zur endgültigen Katastrophe und zur Zerstreuung des jüdischen Volkes in alle Nationen geführt. Bar Kochba, wir wissen nicht, wie der Mann wirklich geheißen hat. Bar Kochba ist die aramäische Form von der Biliams-Prophezeiung, der ja wider Willen, muss man sagen, Israel segnen muss und dann eine wunderbare messianische Prophetie ausspricht, ist für mich immer, ich denke immer, Herr, wie kannst du so einen Vogel, der eigentlich die Dollaraugen hat, von Dagobert Duck und doch irgendwie noch fromm sein, wie kannst du so einen Vogel so was Wunderbares aussprechen lassen? Aber das ist eben der Herr. Wir denken, es muss alles perfekt sein, nur dann kann Gott Geschichte schreiben. Ach was, weit gefehlt. Und zum Glück, Bei uns ist nämlich gar nicht viel anders. Ich meine, nicht so extrem, nicht, dass Sie jetzt denken, aber trotzdem. Das ist ja das Wunder, das sehen wir jetzt auch, wie die Endzeit-Prophezeiungen sich erfüllt haben, dass Gott Geschichte macht, fast hätte ich gesagt, trotz seiner Leute. Ja, also da war dieser Bar Kochba-Aufstand. Bar Kochba ist der Sternensohn auf Aramäisch. Und das ist ja die Prophezeiung des Bileam. Er sieht ihn, aber er sieht ihn noch nicht jetzt und so weiter. Der Sternensohn, der Messias im Sternensohnbild. Und Rabbi Akiva hat gesagt, Bar Kochba ist der Sternensohn. Übrigens, das war spätestens der Zeitpunkt, so genau wissen wir das nicht, aber das war spätestens der Zeitpunkt, wo die Judenchristen im 2. Jahrhundert gesagt haben, jetzt ist für uns Ende, wir machen wieder nicht mit. Wir sind wieder nicht dabei. Und wieder sind sie gegangen und die anderen sind in die Katastrophe gelaufen und diesmal ganz erheblich stärker noch. Es wird berichtet, dass etwa 500, 600.000 Juden ihr Leben verloren haben. 50 Städte und 985 Dörfer wurden zerstört. Auch Bar Kochba wurde hingerichtet, auch Rabbi Akiva, er wurde gehäutet. Die Römer waren da nicht zimperlich. Die Stadt wurde umbenannt in Aelia Capitolina und an der Stelle des Tempels wurde der Jupitertempel gebaut. Übrigens, nach glaubhaften Quellen war es auch so, dass ganz bewusst auch über der heutigen Grabeskirche, also der Beerdigungsstätte Jesu, zu 99,9% historisch gesichert und auch dann natürlich an der Stelle der Auferstehung, hat man ein Bordell errichtet und ein Götzentempel, ganz bewusst. Deswegen war die Stelle auch 200 Jahre markiert, als die Kaiserin Mutter Helena, die Mutter Konstantin des Großen kam. Nicht nur, dass die Christen in der Stadt das immer wussten, ist ja logisch, sondern es war auch wirklich markiert, da ist es und das wurde dann abgebrochen und dann wurde ja die Vorgängerin, Vorvorgängerin der jetzigen Grabeskirche gebaut. Es war so katastrophal auch für das Land und es ist noch wichtig für das Verständnis, dass berichtet wird, dass das ölreiche Galiläa durch seine Ölbäume so einen Verlust an Ölbäumen hatte, dass Ölbäume zur Seltenheit wurden. Es gab so viele Sklaven, die gefangen genommen wurden, dass der Sklavenpreis auf den Sklavenmärkten abgestürzt ist. Es war den Juden verboten, jahrhundertelang die Stadt zu betreten. Und zu der Zeit wurde die römische Provinz Judäa auch umbenannt in Syria Palästina. Also von daher kommt auch Bezeichnung Palästina. Gibt auch mal eine Quelle, die das schon früher so nennt, aber im Wesentlichen ist das der Grund, der Bar Kochba Aufstand. Also wir haben gesagt, 140 Jahre war die Endzeit im ersten Jahrhundert. Etwa 140 von der Geburt bis 135 oder wenn Sie sagen wollen, von der Wirksamkeit Jesu bis zur Ende vom Bar Kochba Aufstand, dann sind es etwa 100 Jahre. Aber jetzt, Achtung, ich sehe schon wieder ein paar Spezialisten. Also ich gucke jetzt auch niemanden an, ja, so ganz speziell, aber wir haben letztes Mal gesagt, wir rechnen nicht. Zeichen ja, rechnen nein. Und dabei bleiben wir rechnen also jetzt nicht, wenn wir jetzt gleich noch eine andere Zahl hören, wann die Endzeit im 19. Jahrhundert begonnen hat, sagen wir, das ist jetzt sehr einfach, wenn es im 1. Jahrhundert 140 Jahre gedauert hat, muss ich ja nur addieren. Wir rechnen nie, nicht, und das ist auch nur sozusagen im 1. Jahrhundert so gewesen, da waren es etwa 140 Jahre. Bis die Zeiten der Nation erfüllt sein werden. Also jetzt waren wir im 1. Jahrhundert, jetzt springen wir in die 2. Wir müssen quasi den Text noch einmal lesen, den wir letztes Mal gelesen haben, aber diesmal nicht aufs 1. Jahrhundert, sondern diesmal aufs 21. Jahrhundert. Und da spielt ja der Begriff, ich habe das letztes Mal schon gesagt, der Wehen eine besondere Rolle. Und wen haben das an sich, Matthias, wir zwei wissen das, wen haben es an sich, dass sie immer wieder kommen, die Abstände kürzer werden, sie heftiger werden. Und deswegen sind Ereignisse, die dort genannt werden, also denken Sie mal an Erdbeben oder Hungersnöte oder Kriege. Das heißt nicht, das ist einmal Haken dran erledigt, das kommt immer wieder. Aber es kommt heftiger, die Intensität, die Dichte nimmt zu. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Bis heißt, davor wird es auch nicht anders werden. Wir müssen ganz nüchtern sehen, wir werden die Welt nicht transformieren durch Evangelisation und Mission. Das wird erst der kommende Herr machen. Wir sollen uns aber trotzdem mühen, die Einzelnen, die Gott jetzt eben herausrufen möchte, auch wirklich mit dem Evangelium zu rufen. Also wir beschäftigen uns dann mit den Zeichen der Endzeit im 21. Jahrhundert. Und jetzt habe ich ja schon eine Jahreszahl fallen lassen und da musste ich mich korrigieren. Früher habe ich immer gesagt, naja, die Endzeit im engeren Sinn beginnt eigentlich 1948 mit der Staatsgründung Israels. Ich bin mit Feigenbaum und so drauf gekommen. Aber ich muss mich korrigieren, es ist 1882 nach meinem jetzigen Verständnis. Oh, schon recht lang her, gell? 1882? Wir schauen mal zunächst die Begründung an in Hesekiel 38, ein Text vom endzeitlichen Zug Gog von Magog gegen Israel. Aber das mag jetzt nicht näher interessieren. Aber da heißt es in Hesekiel 38,8, nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden am Ende der Tage, am Ende der Zeiten. Endzeit. Und jetzt, wie wird sie gekennzeichnet? Du sollst in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Und das hat nun mal mit der ersten Aliyah 1882 begonnen. Und dann heißt noch in diesem Text, sie sollen auf die Berge Israels kommen, in ein Land, das lange Zeit verödet gewesen war. Ziemlich interessant. Und ich komme ja erst ein paar Jahre nach Israel und die letzten zwei, drei Mal habe ich gedacht, huch, liegt es jetzt an der Jahreszeit oder ist hier grüner geworden als noch vor ein paar Jahren? Und in der Tat, wenn man die historischen Berichte, wir werden gleich noch ein, zwei anschauen, betrachtet, hat eine ungeheure Wiederherstellung der Flora stattgefunden, der Bewaldung, der Regen hat wieder eingesetzt und. Also, dass Israel ohne Juden, ohne Volk Gottes, die gehören immer zusammen, Ja, nicht nur das Volk ist auserwählt, sondern auch das Land. Ohne Volk begann es zu veröden und es sank herab auf ein ödes, tristes Land, das nur von wenigen Menschen bewohnt war. Und mit den Einwanderungswellen, die wir uns gleich noch anschauen werden, weil sie zur Erfüllung der Prophetie des Herrn und der Schrift generell gehören, und wo wir merken, Mensch, das ist ja genauso gekommen, wie dies vor 2000 Jahren vorhergesagt, wer kann das schon, begann auch das Land sozusagen wieder aufzuleben und wird zunehmend ein fruchtbares Land, jedenfalls, sagen wir mal, vom Negev auf nordwärts. Und selbst die Wüste haben sie ja jetzt angefangen zum Blühen zu bringen. Was heißt eigentlich Aliyah? Aliyah heißt Hinaufstieg und ist eigentlich ein religiöser Begriff, weil alle männlichen Juden mussten ja dreimal im Jahr zu den großen Wallfahrtsfesten Pesach, Shavuot und dann eben das Laubhüttenfest am Ende des Jahres im Herbst gehen. Und das war die Aliyah, weil Jerusalem oben lag und der Tempel in Jerusalem von der Davidstadt aus gesehen oben war. Aliyah, Hinaufstieg. Und es ist interessant, dass für die oft säkularen Einwanderungswellen der Begriff Aliyah verwendet wird. Mehrzahl Aliyot, weil es gab nicht nur eine. Und die erste Aliyah begann eben 1882, also die erste der Neuzeit. Wir wollen aber zunächst nochmal auf das bekannte Zitat von Mark Twain schauen. In seinem Buch Die Arglosen im Ausland berichtet er von seiner Israelreise 1867 und dort beschreibt er eben das Land Israel, ich zitiere, ein trostloses Gebiet, dessen Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen ist. Eine schweigende, traurige Weite. Hier herrscht eine Trostlosigkeit, die nicht einmal die Vorstellungskraft mit dem Gepränge von Leben und Handlungen schmücken kann. Wir sahen auf der ganzen Strecke kein einziges menschliches Wesen. Trostlos. Und dann kamen die Aliyot, die Einwanderungswellen. Ich habe das auch deswegen vorgelesen, Mann, das ist doch eine Lüge, dass das Land voller Palästinenser war, ehe die Einwanderung der Juden kam. Man schätzt die ganze Einwohnerzahl, Transjordanien jetzt weggerechnet, das heutige Jordanien, auf 25.000 Menschen. War fast verlassen, das Land. Und selbst diese 25.000 waren nicht seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden im Land, sondern überwiegend vor Jahren und Jahrzehnten erst eingewandert. Schauen wir uns die Aliyot an, das ist mal ganz interessant, durch die Geschichte kurz zu gehen, ich versuche das wirklich zügig zu machen, aber wie Gott handelt, und wir müssen ja immer sagen, so handelt er heute auch und er benutzt auch ganz natürliche Gegebenheiten. Manchmal erwarten wir ein Wunder, wo einfach Gott durch die Entwicklung die Dinge geschehen lässt und ich habe mich schon manchmal gefragt, vielleicht braucht es gar kein großes Schnipp beim Eingang in das Reich für Israel, es ist schon dann ein Land, das jedenfalls von der Substanz her sehr gut dasteht. Also die frühen Aleote sind die, bevor die Neuzeit gekommen ist. Schon da gab es natürlich immer die Sehnsucht. Es sind im 12. Jahrhundert Juden eingewandert, vor allem also immer sehr kleine Zahlen, die 300 Rabbiner, 1210, 1211. Dann 1492 haben wir immer noch Kolumbus entdeckt Amerika, aber es war ja auch die Zeit einer furchtbaren Judenverfolgung in Spanien. Da gab es natürlich Fluchtbewegungen auch, ich sage es nach Palästina. Um 1700, 1500 Juden kommen nach Jerusalem. Und dann haben wir Chassidim Ende des 18. Jahrhunderts. 1830 begann eine Einwanderungswelle aus Deutschland, den Niederlanden und Ungarn. Und wir merken, es nimmt immer mehr zu. Im 19. Jahrhundert kamen tausende Juden aus orientalischen Ländern wie der Türkei, Nordafrika, Irak, Persien, Bukhara, das ist so ein Emirat, das es heute nicht mehr gibt, Kurdistan, Afghanistan, Jemen und dem Kaukasus. Und jetzt interessant, nicht nur die Christen sind der Versuchung erlegen zu rechnen, sondern es gab es und gibt es auch im Judentum. Und bei der Gruppe, die 19. Jahrhundert gekommen ist, da waren auch welche dabei, die gesagt haben, 1840 kommt der Herr wieder. Also, habe ich falsch gesagt, ich komme ja halt von meinem christlichen Kleid nicht raus. Kommt der Messias, denn sie glauben nicht an Jesus, deswegen kommt er auch nicht wieder. Im Jahr 5600, die Juden haben ja ein bisschen eine andere Zählung, 5600 seit der Schaffung der Welt. Und ist passiert? Natürlich nicht, so wie all die anderen Berechnungen. 1840 war auch in anderer Hinsicht ein bemerkenswertes Datum, auch im Hinblick auf die jetzige politische Diskussion und Auseinandersetzung. Bereits 1840 waren die Juden die größte Bevölkerungsgruppe in Jerusalem. 1860 leben etwa 12.000 Juden in Palästina. Also sind alles keine riesigen Zahlen. Schauen wir uns jetzt die modernen Aliyot an und wir merken, wie die Post so langsam richtig abgeht, vor allem in den letzten Jahrzehnten. Die erste Aliyah eben wegen den Pogromen auch in Russland, sie brachte etwa 35 osteuropäische Juden, vor allem aus Russland, ins Land. Der bekannteste Einwanderer dieser ersten Aliyah war Eliezer ben Yehuda, der den Gott benutzt hat, die Sprachauferstehung, die einzige antike Sprache, die wieder belebt wird, Ifrit, also das antike Hebräisch, wird in Ifrit wiederbelebt. Sprachauferstehung nach Hesekiel 37. Der kam mit der ersten Aliyah. Allerdings waren die Lebensbedingungen so hart, dass fast die Hälfte der Eingewanderten nach wenigen Jahren das Land wieder verlassen hat. Malaria, verseuchte Gegenden und so weiter. Dann gab es eine zweite Aliyah von 1904 bis 1914, brachte noch einmal 40.000 Einwanderer, vor allem aus Russland. Da kam zum Beispiel David Ben-Gurion, ja, der spätere Staatsgründer und führende charismatische ein Mann mit Ecken und Kanten. Sie müssen einmal die Biografie von diesem Mann lesen. So ein kleiner Gartenzwerg, aber mit die Haare abstehend, und der konnte und der war, und ich weiß gar nicht, ob der nachts schlafen konnte. Und ich weiß noch, der hatte immer vom blühenden Negev geträumt und hat sich in einen Kibbutz mal zurückgezogen in Negev. Dann ist er wieder nach Jerusalem Regierungschef geworden, Ministerpräsident. Und da denke ich immer auch an unsere Naomi, ja. Das war eine sehr sozialistische Einwanderungswelle. Die wollten Kibbutz, die wollten Gleichheit und so. Das war nicht so religiös, aber Gott hat es benutzt. Dürfen nicht immer alles so fromm sehen. Und David Ben-Gurion und die Naomi, unsere Reiseleiterin, die hatte noch als junge Frau erlebt, und wenn die davon erzählte, ihre Augen strahlten und sie hatte die Waffen noch in der Hand, wo sie ja mitgekämpft hat, ich weiß nicht, 56 oder wann das dann waren, 67, 68, einmal mal erlebt haben. Da hat man Geschichte ein bisschen mitbekommen. Was noch interessant ist, bei der zweiten Aliyah, zur selben Zeit, wo so ein paar Tausend nach Eretz Israel eingewandert sind, einmarschiert nämlich zurück, da sind 1 Million russische Juden und osteuropäische Juden nach USA gegangen. 1 Million, Vielfaches. Doch heute leben in USA fast so viele Juden wie in ganz Israel. Ich erinnere mich noch an den Rabbi, den ich in der Schweiz getroffen habe, so ein richtiger Vater-Abraham-Typ. Ich meine, ich habe Abraham nie gesehen, vielleicht war der dunkel bis zum Umfallen. Wir stellen uns ihn halt so vor, Sie wissen ja, wie die sind. Und ich wollte so ein bisschen theologisch mit ihm da ein paar Fragen klären, aber der hatte gar kein großes Interesse an diesen theologischen Fragen. Und jedenfalls habe ich ihn unter anderem gefragt, er kam aus New York, warum er denn nicht nach Israel geht. Seine Antwort war ebenso ehrlich wie entwaffnend. better life. Er hat ein besseres Leben in den USA. Woraufhin dann fragte ich, ja, aber es wäre doch das Land der Väter. Ja, wenn der Messias kommt. Wenn der Messias kommt, dann will er auch dort sein. Okay? Dann haben wir die dritte bis fünfte Alia, 19 bis 38, ich will jetzt nicht, die Zahlen wurden immer größer. Nach der Machtübernahme Hitlers kamen 200.000 Juden aus Deutschland. Es gab dann danach die illegale Einwanderung Alia Bet. Das war auch Teil der Haganah, die das mitorganisiert hat, weil es ja verboten war, inzwischen britisches Mandatsgebiet. Und dann wurden Juden eingeschmuggelt. Und dann gab es vor allem seit der Staatsgründung die großen Einwanderungswellen. Ich habe Ihnen nur mal ein paar Zahlen mitgebracht, dass Sie sehen, wie das angeschwollen ist, wie Gott Geschichte macht. Und da ist ja jede einzelne Einwanderungswelle, können Sie ein Buch drüber lesen, wie die politischen Gegebenheiten waren und wie die Fenster zum Teil, wie die irakischen Juden rauskommen. Das war ein Wunder. Und wie die äthiopischen Juden, das war ein Wunder. Und wie die Israelis das gemacht haben, das war ein Wunder. Gott macht Geschichte. Heute. Nicht nur bei Mose und bei Josef und bei Abraham. Heute. Auch bei uns. Und Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Mögen die doch da unten Pläne schmieden, wie sie wollen, nach Psalm 83. Der Herr kommt zum Ziel und der Herr macht Geschichte. Also 48 bis 51 gleich mal 700.000 Ägypten, Irak und so weiter. Dann wieder 100.000 aus Marokko, Algerien, Tunesien. Nochmal 100.000 aus der UdSSR. Dann die Operation Mose, die äthiopischen Juden. Später die Operation Salomo, nochmal äthiopische Juden. Und Operation Taubenflügel. Dann nach... Und da merkt man wieder, wie Weltgeschichte, ich hätte gesagt, wie Weltgeschichte Israel-Geschichte begünstigt. Aber es ist biblisch umgekehrt. Wie die Geschichte Israels von Gott bestimmt, was in der Weltgeschichte zu geschehen hat. Das gilt auch für die Gemeinde. Nicht die Welt dreht sich, wie sie sich drehen will und Gott muss gucken, wie er mit Israel und seiner Gemeinde da irgendwie zurechtkommt. Sondern Gott ordnet die Dinge so, dass seine Auserwählten in der Mitte sind und die Geschichte der Welt hat sich drum herum zu drehen. Das ist die Sicht der Bibel. Und so musste da ein Mann, Michail Gorbatschow, 1989 eben die Perestroika und Glasnost und da war der Vorhang offen. Und da kamen eben dann nochmal 600.000 aus der Sowjetunion bzw. den GUS-Staaten. Übrigens interessant aktuell, die Jewish Agency plant 120.000 französische Juden nach Israel zu bringen. Weil sie sagen, dann nehmen die Pogrome zu und nein, Pogrome nicht, dann nehmen der Druck und Antisemitismus zu und sie wollen in den nächsten 5-6 Jahren 120.000 oder 500.000 französischen Juden ins Land bringen. Also insgesamt über 3 Millionen Einwanderer waren das aus über 140 Ländern und allen 5 Kontinenten. Das ist Wahnsinn. Hat sich genau erfüllt. Und das steht ja im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Nicht nur einmal, das steht ja mehrfach. Ich will euch zerstreuen unter alle Völker. Das trifft euch um eure Sünde, Willen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber am Ende der Tage will ich euch sammeln. Mann, allein das muss genügen, um zu sagen, die Bibel ist kein Buch wie alle anderen Bücher. Ich habe Ihnen mal eine 3.500 Jahre alte Prophezeiung des Propheten Mose mitgebracht. Über die Zerstreuung und Sammlung im Pentateuch, im 5. Buch Mose, Vers Kapitel 32, da heißt es, Verse 63, 64, für den Fall des Ungehorsams, ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden. Der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. Prophet Mose. Aber er hat nicht nur gesagt, dass das kommen wird, sondern er hat gesagt, es wird auch wieder anders kommen, nämlich am Ende der Tage, kurz bevor der Messias, von dem wir wissen, es ist Jesus, kommen wird. In 30, 3 bis 5, immer noch 5. Buch Mose, oder müsste 32 wahrscheinlich heißen, der Herr wird dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin er dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und dich in das Land deiner Väter bringen. Und du wirst es in Besitz nehmen. Beschlüsse her, Beschlüsse hin. Politische Gegebenheiten her, politische Gegebenheiten hin. Machtverhältnisse her, Machtverhältnisse hin. Wort des lebendigen Gottes. Und wir sollten nicht bei denen sein, die sich gegen diesen Willen Gottes stellen. mag die Geschichte Israels auch voller Schuld sein, mag auch das aktuelle moderne Israel und das Judentum Schuld haben und Fehler und Sünden begehen, das ist Sache seines Gottes mit seinem Volk. Unsere Aufgabe ist, an der Seite dieses Volkes zu stehen, weil, nicht weil sie perfekt sind, nicht weil sie fehlerlos sind, weil es Gottes Wahl ist und wir an der Seite Gottes stehen. Das ist interessant. Beim großen Völkergericht in Matthäus 25 und auch in Joel 4, das sagt der Herr nicht. Naja, also der Maßstab wird sein, wie sie sich, da hätten wir sich jetzt ja viel zu Jesus gestellt haben, ist sicher der entscheidende Maßstab. Aber an der Stelle sagt der Herr, ich fasse es mal zusammen, wie sie sich zu meinem Volk verhalten haben, was sie den geringsten meiner Brüder getan haben. Joel macht es noch deutlicher. Und das ist interessant, dass der Herr sagt, nicht an dem Perfekten und Vollkommenen werdet ihr gemessen, sondern an dem Volk, an dem ich mich verherrlichen werde und an dem Volk, mit dem ich Geschichte mache. Kommen wir zur Verführung und zum Anfang der Wehen. Wir sehen also jetzt schon, wir sind in der Endzeit. Und wenn Verkündiger früher gesagt haben, wir sind in der Endzeit, dann war das kein Fehler. Nur die Endzeit ist viel länger, als wir gedacht haben. Wir haben ja letztes Mal unterschieden, Endzeit im weitesten Sinn, seit der Fleischwerdung Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Endzeit im engeren Sinn, 1882 mit den wichtigen Stationen 1948 Staatsgründung, 1967 Altstadt in der Hand, damit eigentlich Jerusalem, Tempelberg, Israels. Und demnächst wird irgendwann wird der dritte Tempel gemacht, auch eine wichtige Station. Aber ist immer noch nicht das Ende. Werden wir sehen, kommen ja jetzt all die Zeichen. Aber ich muss euch enttäuschen, wir kommen heute noch gar nicht groß zu den Zeichen, denn vorher kommt der Herr ja auf was ganz Wichtiges zu sprechen. Und wir wollen ja nicht auf unsere Lieblingspassagen springen, sondern wir wollen die Rede so versuchen zu verstehen, wie der Herr sie uns gegeben hat. Und da sehen wir, dass alle drei Synoptiker, bevor die Endzeitzeichen genannt werden, warnen vor Verführung. Und das ist interessant. Und wenn wir in die Paulus-Apokalypse schauen, 2. Thessalonicher 2, dann spricht Paulus auch davon, lasst euch nicht irre machen. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht durcheinander bringen als angeblich einen Brief von uns oder ein Wort von uns oder so etwas. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, ist wieder die gleiche Reihenfolge. Ehe der Tag des Herrn beschrieben wird und die letzten 7 Jahre, also ich bin ja eigentlich auf der Seite, die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft, Offenbarung 6 bis 19, babylonisch-antichristliche Zeit, kommt Offenbarung 2, 3 mit der großen Warnung vor, nicht nur, aber viel Verführung. Isabel, Biliamiten, Nikolaiten, werden alle genannt. Verführung, und dann nennt der Herr erst die Erkennungszeichen, die wir das nächste Mal behandeln werden. Ich will sie nur mal aufzählen. Es ist nicht enumerativ, also nicht abschließend, was ich jetzt aufzähle, aber nur mal, da gibt es einen Anfang der Wehen, und dann gibt es Fortsetzungswehen, und dann gibt es Presswehen, oder wie sagt man, ja, wir haben ja einen Gynäkologen unter uns, da muss ich dann nochmal Kontakt aufnehmen, wie das genau abläuft. So, also, aber ich war ja 5-mal dabei, ich bin auch Experte im gewissen Sinn, ne? Also, Eröffnungswehen und so, ja, jetzt, also, am Schluss eben Presswehen und dann ist das Kind da, da gibt's Nachwehen. Und man kann das sogar einzelnen Endzeitstationen zuordnen. Man darf den Bogen aber nicht überspannen und die Bilder nicht überziehen. Aber der Anfang der Wehen ist Kriege, Kriegsgerüchte, das heißt, Nachrichten von Kriegen, auch Bürgerkriegen, Hungersnöte, Erdbeben, dann Verfolgung, Bedrängnis, Hass um Jesu Willen, auch Verrat, Wiederverführung durch falsche Propheten und parallel zu dem allem Überhandnehmen der Anomia, der Gesetzlosigkeit, Erkalten der natürlichen Liebe. Ein Thema unserer Gesellschaft. Ich will Spaß und wenn mein Kind da im Weg ist, schiebe ich es halt ab. Das Erkalten der natürlichen Liebe. Weltweite Evangeliumsverkündigung und dann sagt der Herr in Vers 14 des 24. Kapitels der Endzeitrede nach Matthäus, dann das Ende. Da kommt aber immer noch was. Also vor allen Zeichen warnt der Herr vor Verführung. Und jetzt ist wichtig, Verführung gab es nicht nur im 1. Jahrhundert und Verführung gibt es nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern diese Warnung vor Verführung ist über die gesamte Zeit eigentlich, solange Gott weg ist, nicht sichtbar in dieser Welt ist, selbst wenn er sichtbar da ist, ist Verführung möglich, siehe Adam und Eva, aber noch einmal in einer anderen Qualität. Warnung vor Verführung. Hallo! Na, ich habe Christen schon gefragt, wo siehst denn du heute eigentlich Verführung? Wenn doch die apostolischen Briefe und die Endzeitrede des Herrn voll sind vor der Warnung. Ja, weiß nicht, eigentlich nicht. Ja, kann das sein? Kann das sein? Müssen wir dann nicht partielle Blindheit diagnostizieren? Erstmal muss man wissen, dass so etwas gibt. Da darf man sich das Licht schenken lassen. Wo findet das denn statt? Und wo findet das denn bei uns statt? Und wo denn bei mir? Vielleicht bin ich selbst schon ein Verführter. Zum Beispiel ein Laodicea-Christ und bin aber stolz wie ein Pfannkuchen und merk's gar nicht, dass ich schon längst eigentlich in einem ganz komischen Weg bin. Oder ich lebe in Verhältnissen, wo ich auch verführt bin. Oder einer Lehre. Oder einer Anschauung über Prophetie. Oder über prophetisches Wort. Oder über prophetisches Reden. Oder eine Lehre über Gaben des Geistes. Oder ich bin lehrlos. Das ist auch eine Form der Verführung. Ich bin nämlich dann ahnungslos und damit eine leichte Beute. Jesus antwortete, Vers 4 und 5, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Dann steht es uns nicht zu sagen, ach, brauch mich nicht weiter zu interessieren. Das ist immer diese Pseudofrömmigkeit, die es besser weiß wie Gott. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Dreimal in der Endzeitrede, Matthäus 24 wird vor Verführung gewarnt. In den Versen 4 und 5, in den Versen 11 und in den Versen 23 fortfolgende. Von daher können wir sagen, Endzeit ist auch Verführungszeit. Verführung ist das große Thema der Endzeit. Das heißt raffinierte falsche Lehre, falsche Prophetien und Propheten, falsche Hirten, verdrehte Auslegungen. Ich bin ja noch nie zur See gefahren. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht ertragen, so magentechnisch. Aber ich habe den Bodensee schon beinahe durchsegelt, so halb jedenfalls. Hat mir schon gereicht, wenn es da ein bisschen windig wurde. Ja. Aber ich stelle mir so vor, wenn du mit deinem Segelbötchen da irgendwo unterwegs bist, vielleicht als Einhandsegler um die ganze Welt. Und dann kriegst du für dein Gebiet, in dem du unterwegs bist, mehrfach eine Orkanwarnung. Und Einhandsegler heißt ja, du bist allein. Das heißt nicht, dass man mit einer Hand segelt, sondern allein. Ja, sie lachen. Ich habe das früher gedacht, bis ich mal irgendwo gelesen habe, dass das nicht so ist. Das heißt, man segelt allein. Ja, logisch, Mensch, dann machst du sofort dein Boot sturmfest. Vielleicht versuchst du noch den Sturm zu umfahren. Das wird aber nicht möglich sein mit dem Segelboot. Also alles festbinden und ich weiß nicht, und nochmal sich selber festbinden, entsprechend umziehen, vielleicht nochmal was essen, weil man vielleicht jetzt 12 Stunden nicht mehr dazukommt. Man macht sein Boot sturmfest. Das ist das Normalste der Welt, die Orkanwarnung. Und ich denke, dass der Herr uns auch sagt, Mensch, wach doch mal auf. Sieh doch mal die Zeichen der Zeit. Es wird Zeit, dass die Gemeinde und du in deinem persönlichen Glaubensleben sturmfest gemacht wirst. Ich will aber, dass ihr wisst, sagt der Apostel Paulus. Und er sagt an anderer Stelle, Prophetie verachtet nicht. Wake up, es ist Endzeit, sei nicht naiv. Und es ist im politischen Raum wie im geistlichen Raum dasselbe. Die ersten Opfer sind immer die Naiven und Ahnungslosen. Also wir haben ja diese einfachen Antworten immer in der Geschichte gehabt. Da war die hohe Arbeitslosigkeit 1932, 1933. Und die Parteien vom linken und rechten Rand haben sehr einfache Antworten gegeben, ja, an was das liegt. Aber sie haben immer mehr an sich gezogen. Es waren immer mehr Menschen, die diesen Rattenfingern auf den Leim gegangen sind. Da waren Menschen, die auch die komplexen Gegebenheiten nicht verstanden haben, die sich auch nicht informiert haben und die dann irgendwie festgestellt haben, hier stimmt was nicht und das ist doch eine einfache Antwort, jetzt in dem Fall Nationalsozialismus, es ist eine Weltverschwörung gegen Deutschland. Eine einfache Antwort. Und da ist ein Mann, der räumt auf. Und das gibt es auch im geistlichen Gebiet. Wenige geben sich die Mühe, differenziert zu denken. Da wird schwarz-weiß gearbeitet, beurteilt. Das ist immer eine Gefahr. Die Naiven und Ahnungslosen sind immer die ersten Opfer. Jeder Bankmensch freut sich, wenn er jemanden vor sich hat, der die Zinssätze nicht so richtig im Kopf hat. Jeder Gebrauchtwagenhändler reibt sich die Hände, wenn er merkt, dass die 18-Jährige, die sich allein, weiß es mal, ohne Papa und Mama machen will, den ersten Wagen kauft, aber von den Preisen keine Ahnung hat. Ja, und auf die Wagenfarbe, die so schön rosa ist, achtet. Naive sind Opfer. Und wir wollen nicht geistlich naiv sein. Ich sage das nicht, um irgendwie Überheblichkeit zu züchten, sondern wenn doch der Herr sagt, Mensch, es ist wichtig, dass wir das beachten, dann sollten wir das auch tun und sollten informiert sein. Was ist denn das Wesen der Verführung? Wer steckt dahinter? Was ist das Ziel? Die Verführung will von Gott wegführen, von der Wahrheit zur Lüge, vom Original zur Fälschung. Das Ziel ist, die Glaubenden auf einen Irrweg zu bringen. Es ist eigentlich ein versteckter, und das Wort versteckt ist wichtig, ein versteckter Kampf gegen Gott. Es ist raffiniert, weil die Wahrheit verdreht wird und die Lüge in der Wahrheit versteckt wird. Das ist ja das Gemeine, dass die Lüge gar nicht so schnell durchschaut wird, weil sie in so viel Gutem, in so viel Wahrem eingemengt, vermischt ist. Die Schlange, wir kommen ja noch, was die Gottesdienste betrifft, von der Urgeschichte zu 1. Mose 3, die hat es raffiniert verstanden. Die hat ja nicht mit einer glatten Lüge gearbeitet. Freunde, hört mal her, sagt euch los von Gott und es geht euch besser. Da hätten Adam und Eva schon gesagt, nee, also so ja auch nicht, das wollen wir nicht. Nein, das war viel raffinierter. Sie hat in Frage gestellt, sie hat Gedankengänge ausgelöst. Sie hat sich nicht offen gegen Gott gestellt, aber ganz raffiniert die Lüge in der Wahrheit verborgen. Das ist babylonische Mischung. Das ist ein Giftcocktail, den wir als Gesundheitstrank zu uns nehmen und uns dabei vergiften. Das ist das Prinzip bis heute. Ja, da ist doch auch so viel Gutes. Da ist doch auch Jesus. Das reicht nicht. Wir müssen die Dinge prüfen. Ich habe ja immer meinen Superkuchen. Entschuldigung, dass ich so wenig kreativ bin und mir nicht mehr einfällt. Aber es ist so ein schönes Beispiel. Der Kuchen, kraft dessen Speise Sie 3 Wochen im Garten arbeiten können, ohne umzufallen. Alle Vitamine, alle Ballaststoffe und so weiter. Alles in der richtigen Konsistenz und wie es aufgenommen werden kann. Wollen Sie ein Stück? Na logisch, so einen Kuchen will jeder. Und jetzt würde aber jemand hergehen und hätte ein bisschen Gift reingestellt. Nur so einen kleinen Teelöffel Rattengift. Er hat immer noch alle Vitamine und hat immer noch alle Ballaststoffe und hat immer noch die Energie für 3 Wochen Gartenarbeit am Stück. Wollen Sie ein Stück? Natürlich nicht. Ich bin doch nicht dumm, weil ich kann die Vitamine, die Ballaststoffe, die Kalorien und die Energie nicht aufnehmen, diesen Wunderkuchen, ohne auch das Gift aufzunehmen. Das ist babylonische Mischung, das ist Verführung. Das muss man durchschauen. In der Verführung wird Sünde oft nicht mehr Sünde genannt. Die Falschpropheten reden dem Volk nach dem Mund. Willkommen 2015. Willkommen im christlichen Abendland. Es wird ja heute nahezu auch von den Männern Gottes, in Anführungszeichen, alles und jeder gesellschaftliche Trend auch noch gerechtfertigt. Nicht nur, na, kann auch sein, sondern es ist sogar von der Bibel gedeckt nach deren Auslegungssystemen. Sie reden dem Volk nach seinem Mund, wenn das Volk das doch will. Heute ist es eben anders. Und Gott ist die Liebe. Gott ist ein großer Mann, ein gütiger Mann, dem ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, ihr habt euch lieb. Sünde wird nicht. So war es in den Tagen Jeremias. Die Falschpropheten haben gesagt, hört mal her, ist schon alles okay. Kein Pfeil wird in diese Stadt kommen, beim ersten Fall Jerusalems. Da war nur ein wahrer Prophet, Jeremia, und den haben sie als Hochverräter und Kollaborateur behandelt. Und er hat gesagt, die Stadt wird erobert werden, Nebukadnezar wird in die Stadt kommen, um der Sünde willen. Falschpropheten reden dem Volk nach dem Mund. Achtung, man kann jetzt allerdings auch ins Gegenteil fallen, solche Leute gibt es, die schießen gegen alles, was sich bewegt und meinen damit besonders prophetisch zu sein. Es geht nicht darum, jetzt alles negativ und in Schmutz zu ziehen, aber wachsam zu sein. Dann haben wir als weitere Verführung die Übergeistlichkeit. Oft verbunden mit Gesetzlichkeit, zum Beispiel 1. Timotheus 4. Da gibt es in der Endzeit falsche Lehrer. Ach ja, wo denn? Es muss bei den anderen sein, ganz bestimmt, bei uns ja nicht. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und jetzt, sie haben Lügenreden, schmeichelnde Reden. Sie verbieten zu heiraten, gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also es gibt Verführung, das ist dann nicht die liberale Seite, sondern das ist sozusagen eine Übergeistlichkeit, eine gesetzliche Seite, man übererfüllt und ist doch auch auf einem Irrweg. Es ist der Teufel, der sich zum Engel des Lichts verstellt und seine Helfer zu angeblichen Aposteln, Lehrern und Propheten. Und nach 2. Korinther 11 verkündigen sie ein falsches Evangelium, falsche Lehren und Falschprophetien. Und man kann einen falschen Geist empfangen. Wach auf, es ist Endzeit. Viele werden kommen und sagen, ich bin's. Ich bin der wirklich wahre Messias, ich bin der Christus. Sie werden viele verführen. Sie werden nicht sagen, sie sind Jesus, sondern sie sind der Retter, der Heilsbringer der Welt. Das gab es und gibt es zu allen Zeiten, im jüdischen, im christlichen und auch im politischen Raum. Die letzte große, erfolgreiche Variante wird der Antichrist sein. Aber da werden die Menschen ja durch die Bildungsinitiative der Bundesregierung und die Millenniumsinitiative der UNO gut vorbereitet sein und auf so einen Scharlatan nicht hereinfallen. Stimmt's? In Offenbarung 13 wird sich als großer Fehlgriff Gottes erweisen, dass fast alle Menschen den Antichristen, der sie in den Tempel, der noch zu bauen ist, in Jerusalem setzt und erklärt, er sei Gott, sie werden ihn fast alle anbeten. Und das Mahlzeichen an die Stirn und die rechte Hand, das ist Fakt. Und in diese Zeit gehen wir. Ob in 20, 30 oder in 50 Jahren oder in 10 Jahren, ich weiß es nicht. Im Judentum gab es von den Tagen Jesu bis in die Endzeit, bis heute, schon über 50 falsche Messias. Es fing an mit Theudas, 44 bis 46, von dem Flavius Josephus sagt, Fadus war Landpfleger und er zog eine ungeheure Menschenmenge mit sich und er bewegte sie dazu, dass sie ihre gesamte Habe mitgenommen haben, ihm an den Jordan folgten und dort wollte er wie Elia die Fluten teilen und sie sollten dann durchgehen und er sollte dann ihr Anführer sein und natürlich der Messias. Er wurde 46 enthauptet und um dieser Bewegung Einhalt zu gebieten, hat Fadus, der Prokurator, seinen Kopf der Menge in Jerusalem gezeigt. Und so ging das durch die ganze Geschichte hindurch. Das ist interessant. Es gibt Leute, die da eine Liste gemacht haben. Diese 50 jüdische Messias, das ist nur im Judentum. Und bis heute. Ich weiß nicht, ob die, die jetzt in Israel waren, auch gesehen haben, die Bildchen vom Rabbi Schneerson. Dieser New Yorker Rabbi, also unser Busfahrer, weiß nicht, ob er es heute noch so sieht, das war ein Anhänger von Rabbi Schneerson. Rabbi Schneerson ist 1994 in New York gestorben. Er war der Rebbe der chassidischen Chabad-Bewegung. Und gegen Ende seines Lebens wurde er von vielen als der Messias angesehen. Und er hat heute noch 300.000 Anhänger in der Welt, jüdische Anhänger. Und sie warten auf seine Auferstehung und dass er als Messias wirkt. Es werden viele kommen. Und das wird zunehmen. Es wird im Christentum als auch im Judentum einen großen Abfall geben. Oder möchte ich sagen, wir sind schon mittendrin. Die Anomia, die Gesetzlosigkeit greift immer mehr um sich. Du musst ja gar nicht glauben, was heute geglaubt und gelebt und propagiert wird. Wir werden ja noch zu den einzelnen Zeichen kommen. Aber warum so ernst? Weil der Herr sagt, ich kann hier keinen Spaß machen. Endzeit ist eine ernste Zeit. Es ist Verführungszeit. Darum wachet. Darum wachet. Und wir haben im Neuen Testament viele Aufforderungen, wach zu sein. Es ist schon ein Kampf in der Bibelstunde, wach zu bleiben für manche. Aber es geht ums Wachsein im Geistlichen. Wie bleibt man eigentlich wach? Was ist eigentlich eine lebendige Beziehung? Was ist eine lebendige Ehe? Eine lebendige Ehe ist eine Ehe, die in Bewegung ist, die im Austausch ist. Und eine eingeschlafene Beziehung ist, es wird eigentlich nichts mehr einander gesagt. Man lebt nebeneinander her. Und schauen Sie, das kann man geistlich auch. Man kann Christ sein, aber neben oder vielmehr fast ohne Gott leben. Das ist das Kennzeichen des Eingeschlafenseins. Das Kennzeichen des Wachseins ist, man ist informiert, man hat Interesse, man liest nach, Man ist im Gespräch. Vielleicht ist das Beispiel Ihnen zu profan. Ich war ja mal passionierter Fußballer. Und ja, da wusste ich natürlich voll Bescheid, so bis 21, dann habe ich aufgehört. Da wusste ich voll Bescheid. Also da hätten Sie mich nie fragen müssen, sagen wir, ist nächstes Jahr Weltmeisterschaft oder sowas. Oder wie das letzte Länderspiel ausgegangen ist. Und dann gab es so eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich so 10, 15 Jahre so wenig damit beschäftigt. Ich hatte kaum noch einen Bezug, wusste gar nicht richtig, wer Fußballmeister geworden ist und so. Und jetzt interessiere ich mich wieder für. Und natürlich weiß ich, dass der KSC am Donnerstag um Aufstieg in Hamburg spielt. Das weiß man dann einfach. Und am Montag in Karlsruhe, also bitte nicht am Montag einkaufen gehen. Warum weiß ich das? Weil ich jetzt wieder, ich bin am Puls der Bundesliga, aber ich bin dran, mich interessiert es, ich habe mich wieder beschäftigt. Und dann zieht es ein, Mensch, wie haben die jetzt gespielt, ist der verletzt und so. Und das ist geistlich auch so. Wake up. Wach auf. Und dazu brauchen wir auch die Gemeinschaft. Dazu brauchen wir, dass wir das prophetische Wort aufnehmen, dass wir die Zeichen der Zeit sehen. Das kann wie ein Wecker sein. Mensch, so weit ist schon. Mensch, es ist schon 7. Ich muss doch schon um 7:30. Das sind Zeichen der Zeit. Und so lässt der Herr den Wecker klingeln. Aber nicht nur einmal. Und es klingelt in immer kürzeren Abständen und immer nervtötender. Und möge Gott es schenken, dass wir aufwachen und die Konsequenzen ziehen. Das ist der Sinn der Endzeitrede und es ist glaubensstärkend. Nicht nur, dass wir aufgewacht sind, sondern dass wir sehen, Mensch, das kommt ja, also es ist ja genau so. Und da wird doch alles andere auch so kommen. Und da bin ich doch auch geborgen, wenn der Herr doch alles so lenkt und sagt, ich habe dich in meiner Hand, ich werde dich vollenden, dann gilt das auch. Und nächstes Mal wollen wir dann endlich beim vierten Teil zu den Endzeitkennzeichen kommen. Und jetzt wollen wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dir so viel Mühe gibst und mit so einer Intensität in unser Leben hineinwirken und sprechen willst. Das ist das Maß, dass du uns liebst und dass wir dir nicht egal sind und dass du uns schüttelst und rüttelst und sagst, mein Kind, wach auf. Wach auf, zieh die Konsequenzen, ganz mit mir. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben als Licht, als Kompass, für das ganze Weltgeschehen, für dein Volk, für den Nahen Osten, für die Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Und danke, dass wir immer und immer wieder erkennen, wir fahren am besten mit dir, ganz nah bei dir. Geborgen und gehalten von dir. So wollen wir dich preisen, dich loben, dich ehren. Amen.